Hallo liebe Zuhörer und Leidensgenossen dieser verrückt gewordenen Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Reihe Lost in Western Society. Bevor es mit der eigentlichen Episode losgeht, eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Der Podcast ist nun auch bei iTunes gelistet, aber selbstverständlich auch weiterhin bei Soundcloud und Podomatic zu finden. Sämtliche Links zu neuen Episoden für die Audioplattformen als auch für YouTube poste ich unter dem Twitter-Handle @LostWestSociety, solange der dazugehörende Blog noch nicht online ist. Der ist nämlich noch in Arbeit. Das heutige Thema ist mir sprichwörtlich in den Schoß gefallen. Ich habe in einem größeren Diskussionsforum einen Beitrag einer jungen Frau gelesen, die sich etwas von der Seele schreiben musste. Daraufhin habe ich Kontakt zu ihr aufgenommen. Hier wird der Kern dessen angesprochen, weswegen ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Ehrliche Empörung und Verzweiflung, die immer mehr Menschen empfinden, weil sie mannigfaltige Ungerechtigkeiten oft über einen fortwährenden Zeitraum ertragen müssen. Oft gibt es ein Initialereignis, dessen Schadenspotenzial sich erweitert mit jeder deutschen Behörde, die einen entweder abwimmelt oder wenn, dann zu spät und zu unprofessionell reagiert. Mit jedem Polizisten, der bei einer Anzeige die Achseln zuckt und fragt, ob man dieses oder jenes wirklich zur Anzeige bringen möchte. Mit jedem Nachbarn, der sich aus Angst wegduckt, anstatt sich zu solidarisieren. Er könnte ja auch aus der gesellschaftlichen Mitte ausgeschlossen werden, wenn er sich vermeintlich falsch positioniert. Die Opfer werden zunehmend alleingelassen und bekommen den Stempel schwierig aufgedrückt. Es gibt eine beklemmende Parallele zur heutigen Zeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einem klugen Spruch zusammengefasst wurde. Diesen möchte ich euch einmal vorlesen, bevor es zur tatsächlichen Geschichte einer jungen Mutter geht, die um die Zukunft ihres Sohnes kämpft. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Das Zitat ist von Martin Niemöller, einem evangelischen Theologen, der anfangs mit der NSDAP sympathisierte, sie sogar wählte, bevor er langsam in die Opposition und den Widerstand hineinrutschte und dann selbst in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Er überlebte die Haft und das Naziregime und war am Wiederaufbau der evangelischen Kirche beteiligt. Die Parallelen unter anderem zur heutigen Kirche und prominenten Kirchenvertretern einer erneut als Meinungsdiktatur empfundenen Ideologie sind meines Erachtens frappierend. Wir werden in den kommenden Wochen über ähnliche Aspekte der gegenwärtigen multikulturellen Politik sprechen und während diverser Episoden mit Themenschwerpunkten auch in die Tiefe gehen. Für heute soll dieser kleine Ausflug in frühere Zeiten genügen. Lasst mich euch das Martyrium von Katrin und ihrem Sohn Ben schildern. Die Namen habe ich zum Schutz der Familie geändert. Im September 2016 wurde der 14-jährige Ben auf dem Schulflur von einem albanischen Mitschüler angerempelt, der ihn, wie so oft in dieser Macho-Kultur, sofort verprügeln wollte, da er sich in seiner Ehre verletzt sah. Ben wäre nicht ausgewichen, hat also nicht sofort die obligatorische Opferhaltung eingenommen, die von deutschen Schülern erwartet wird. Der albanische Rempler konnte von anderen zurückgehalten werden. Er drohte Ben jedoch damit, ihn vor der Schule abzupassen und ihm eine Lektion zu erteilen. Diese Lektion musste Ben am folgenden Tag fast mit seinem Leben bezahlen. Er wurde von dem Schläger und seinen Schergen nach Schulschluss abgepasst und konnte nicht entrinnen. Es waren zu viele. Er wurde vom Haupttäter brutal zusammengeschlagen, seine Nase wurde zertrümmert, ein Blutgerinnsel musste per Not-OP unter Kontrolle gebracht werden. Er wäre fast gestorben. Was sich wie ein Horrorszenario anhört, ist leider erst die Ouvertüre zu einem veritablen Drama, in dem wir alle eine Nebenrolle spielen, mit der bedrohlichen Aussicht auf eine Beförderung zur tragischen Hauptrolle, wenn wir zur falschen Zeit, am falschen Ort, den falschen Personen begegnen oder den aus ihrer Sicht falschen Gesichtsausdruck aufsetzen. Oder indem man sich gegen den versuchten Totschlag seines Sohnes zur Wehr setzen möchte, da man sich noch in einem Rechtsstaat glaubt. Bens Mutter Katrin ist jedenfalls sofort zur Polizei gegangen, während sie noch um das Leben ihres Sohnes bangte. Im Laufe der Ermittlungen konnte jedoch der Haupttäter nicht als Aggressor identifiziert werden. Denn seine Freunde, wenn man die ethnisch-albanische Bande denn euphemistisch so nennen möchte, gaben ihm und sich selbst Alibis. Ben, der erst 5 Monate zuvor an diese Schule versetzt wurde und sich noch einleben musste, wurde als der große, böse Wolf dargestellt, der den armen Ausländerjungen drangsalieren und in der Hierarchie aufsteigen wollte. Jeder, der zwei halbwegs funktionierende Augen im Kopf hat und weiß, wie sich die Lage an Schulen, an öffentlichen Plätzen, Sportvereinen und vielen anderen Orten entwickelt hat, weiß, wie naiv oder feige man sein muss, um diese Darstellung als wahr anzuerkennen. Ein Gerichtsverfahren mit Schmerzensgeldforderungen ist noch anhängig, fast anderthalb Jahre später. In dieser Zeit wurden der Familie Drohungen per WhatsApp, per Facebook und persönlich gesendet, immer im unterschwelligen Bereich, sodass die Polizei keinen Grund zum Eingreifen hatte. Ich habe die Facebook-Fotos selbst gesehen, die einen Familienclan zeigen, der auf diversen Fotos Schusswaffen in die Höhe hält. Unter anderem auch der jugendliche Täter, sowie diverse Onkel. Unverhohlene Drohungen per Direktnachricht, in der in unzureichendem Deutsch erklärt wird, was diese Verbrecher mit dem Leben des Jungen, dem Leben der Mutter, mit dem Familienauto oder dem Anwalt anstellen wollen. Bens Freunde wurden von den Albanern auf verschiedenste Weise eingeschüchtert, sodass sie sich auch von ihm zurückzogen. Die Schule scheint unter einer Art Gewaltherrschaft zu stehen. Die Schülerschaft wird weitestgehend vom Lehrpersonal, alleingelassen. Der Lehrkörper wird froh sein, wenn er selbst kein Opfer der kulturellen Bereicherung wird, wie man immer öfter zu lesen bekommt. Beschwichtigungsformeln, Relativierungen und Schuldzuweisungen, das waren die einzigen Reaktionen, die Katrin zu hören bekam. Sie nahm ihren Sohn von der Schule, der nach einem längeren Krankenhausaufenthalt und den peripher an ihn herangetragenen Drohungen und Entwicklungen seines Falles eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hatte. Panikattacken, eine tiefe Depression und eine generelle Angst vor der Zukunft werden bis heute von einem Kinderpsychologen therapiert. Dieser unterschreibt auch Bens Krankschreibungen, die nun wiederum das Schulamt auf den Plan gerufen haben. Man möchte ihn zum Präsenzunterricht zwingen, denn das Narrativ, auf das sich das Amt mit der Schule wohl geeinigt hat, ist jenes, dass im Endeffekt nichts passiert sei. Es fand eine Rauferei unter Kindern statt, die allerdings ein absoluter Einzelfall gewesen wäre und man wisse auch nicht, von wem sie ausging. Die Aussage des Opfers, welches von ca. 10 Schergen in die Ecke gedrängt und festgehalten wurde, ist nur eine von mehreren Interpretationen. Man könnte vermuten, dass die eingesetzte Amtsärztin mit folgender Direktive in die Untersuchungstermine mit Ben und seiner Mutter geschickt worden ist. Dem Jungen geht es gut. Alles halb so schlimm. Er ist wieder schulfähig. Doch das Schulamt hat seine Rechnung ohne Katrin und ihr Löwenherz gemacht, mit dem sie um die Gesundheit ihres Jungen und um die Gerechtigkeit kämpft. Zur ersten Untersuchung konnte Ben aufgrund der zuvor beschriebenen Symptome nicht erscheinen. Katrin brachte einen Attest von seinem Psychologen mit. Die Amtsärztin wollte dieses Attest zuerst nicht einmal anerkennen. Bens Arzt wäre ja kein echter Psychiater. Katrin blieb jedoch standhaft und dokumentiert weiterhin sämtliche Termine, sämtliche Aussagen von Ärzten und anderen institutionellen Vertretern, die den Ruf der Schule und der Stadt verteidigen wollen. Doch nicht einen Jugendlichen, der auf einen Schlag alles verloren hat. Ben lernt seit geraumer Zeit im Fernstudium für seinen Schulabschluss. Die Familie wird am Ende dieses Fernkurses auf ca. 2.700 Euro Kosten kommen. Aber alles ist besser als die fortwährenden Belästigungen und Drohungen, denen Ben auch heute noch ausgesetzt ist. Denn der kleine Ort, in dem Ben mit seiner Mutter wohnt, ist Teil des Speckgürtels einer Metropolregion. Und dort haben sich, wie es scheint, eine Menge ethnischer Albaner angesiedelt, die es sich nun zur Aufgabe gemacht haben, die Familie zu terrorisieren. Als Ben vor einigen Monaten einen Neustart an einer anderen Schule wagte, wurde er direkt am ersten Tag erkannt und mit Verweis auf den Haupttäter von damals bedroht. Es war Bens erster und letzter Tag an der neuen Schule. Im Oktober des vergangenen Jahres versuchte das Jugendamt dann sein Glück, indem es eine Kindeswohlgefährdung konstruieren wollte, weil Ben nicht zur Schule ging. Ob das Sorgerecht in Gefahr war, habe ich nicht gefragt, aber man konnte Katrins aufgewühlte Seele bei dem Thema spüren. Auch von dieser Seite gab es also keine Hilfe, kein Verständnis für die Situation der Familie. Katrin kämpft auch heute noch. In der kommenden Woche gibt es einen Termin mit der Ombudsstelle der Kinder- und Jugendhilfe. Der Gerichtstermin wegen Schmerzensgeld gegenüber dem Täter findet auch bald statt. Fast anderthalb Jahre später. Die Staatsanwaltschaft ist laut Katrin total überlastet. Vor Ort ist regelmäßig die Hölle los. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie muss auf dem Weg zur Arbeit täglich dort vorbei und sieht die Klientel, die dort ein- und ausgeht. Wahrscheinlich wird der Gerichtstermin für die kleine Familie ein weiterer Spießrutenlauf. Nachbarn fragen ab und zu verschämt nach dem jungen Ben, wollen ansonsten aber ihre Ruhe haben. Es gibt keinerlei Solidarität mit den Opfern. Der albanische Schläger kann seine Terrorherrschaft am Tatort weiterhin ausleben. Er wurde der Schule bis heute nicht verwiesen. Er verlor keine Freunde. Er wurde nicht aus seinem Umfeld gerissen. Seine Community hat ihn nicht ausgestoßen. Sein Status ist im Gegenteil eher noch gestiegen. Während Katrin und Ben an den Rand der Gesellschaft gestoßen wurden, mit dem Schulgeld für den Fernkurs und dem Honorar des Familienanwaltes jetzt auch finanziell erheblich bluten müssen. Ich habe den Fall in aller Ausführlichkeit behandelt, weil man täglich in Zeitungen von einer kleinen Schlägerei unter Jugendlichen oder einem vermeintlichen Beziehungsdrama liest. bevor man eine Seite weiterblättert und während man die neueste Liaison von Leonardo DiCaprio beäugt, hat man die kleinen Berichte wieder vergessen. Doch diese kleinen Berichte, die von Zeitungen gerne in 10 Zeilen gequetscht auf der letzten Seite gedruckt werden, haben Implikationen für echte Menschen, die mitunter Jahre, wenn nicht Jahrzehnte anhalten. Mia in Kandel ist ebenso zu Chiffre für ein neues Deutschland geworden wie Maria Ladenburger in Freiburg. Der junge Ben heißt eigentlich anders, denn er hat glücklicherweise überlebt und deshalb möchte ich seinen Namen schützen. Sonst wäre auch er eine weitere Chiffre für das neue Deutschland geworden. Während ich die letzten Absätze einspreche, erreichen mich Nachrichten aus dem nordrhein-westfälischen Lünen, in dem heute Morgen ein 14-jähriger Schüler von einem Mitschüler erstochen wurde. Auch der Albaner in Bens Fall hatte häufig ein Messer dabei. Ich will mir gar nicht ausdenken, was Katrin und andere Elternteile beim Lesen der Artikel rund um diesen neuesten Fall durchmachen müssen. Kann man seine Kinder noch getrost in staatliche Schulen schicken, an denen man in vielen Fällen Deutsche mit der Lupe suchen muss? Schützt eure Kinder so gut ihr könnt. Erzählt ihnen, wie es in der Welt zugeht, worauf sie achten müssen. Schickt sie in Selbstverteidigungskurse, redet mit Freunden und Bekannten über eure Erfahrungen. Macht diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Falls ihr Ähnliches erlebt habt, schreibt mir. Diesen Rat habe ich fast wortwörtlich von Katrin übernommen, die ich hiermit ganz herzlich grüße. Ich hoffe, ich bin deinem Anliegen gerecht geworden und wünsche dir und Ben alles Gute für die Zukunft. Und an alle, die ihr bis hierher durchgehalten habt, passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.